Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Blackbox Berlin, einer Podcast-Reihe der Hans-Seidel-Stiftung. Mein Name ist Janine Klose und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht sogar ganz neu dabei seid. Dr. Wolfgang Schäuble ist unser Bundestagspräsident. Protokollarisch begleitet er nach dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier das zweithöchste Amt im Staat, noch vor der Bundeskanzlerin und den Bundesratspräsidenten. Ja, nun kann er aber schlecht von 9 Uhr vormittags bis nach Mitternacht die Sitzungen im Plenum des Deutschen Bundestages leiten. Dafür gibt es seine Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Einer davon für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist Dr. Hans-Peter Friedrich. Mit ihm beleuchten wir heute das Amt des Vizepräsidenten und die Aufgaben des Präsidiums des Deutschen Bundestages und natürlich alles, was so dazwischen kommt. Herzlich willkommen, Herr Friedrich. Ich freue mich, dass Sie bei unserem Podcast dabei sind und uns ein paar Lichtstrahlen in die Blackbox Berlin liefern. Und ganz uneigennützig wollte ich Sie ehrlicherweise eh schon immer mal kennenlernen.
Na, sehen Sie, das beruht auf Gegenseitigkeit.
Ja, das freut mich doch. Herr Friedrich, vielleicht für all diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie noch nicht kennen, würde ich gerne mal ganz grob skizzieren ein paar Etappen Ihrer politischen Laufbahn. Sie sind ja seit 1998 Bundestagsabgeordneter der CSU, Ihr Wahlkreis ist Hof. 2005 wurden Sie dann stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wenn ich mich recht erinnern kann, haben Sie sehr viel mit Verkehrspolitik auch zu tun gehabt. Nach der Bundestagswahl 2009 wählten Sie dann die CSU-Abgeordneten zum Vorsitzenden Ihrer Landesgruppe. Und im März 2011 folgte dann die Ernennung zum Bundesminister des Innern. Im Dezember 2013 übernahmen Sie dann für 2 Monate das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und im Oktober 2017 sind Sie dann zum Vizepräsidenten unter anderem des Deutschen Bundestages gewählt worden. Das ist ja wirklich sehr vielfältig, Herr Friedrich.
Ja, also ich bin ja auch schon alt. Ja, insofern ist da einiges zusammengekommen. Aber ich habe ja noch nicht vor aufzuhören. Ja, ich kandidiere auch wieder und hoffe natürlich, dass ich mit einem guten Ergebnis auch wieder gewählt werde im Herbst.
Na, dann drücke ich Ihnen auf jeden Fall die Daumen.
Dankeschön.
Herr Friedrich, ich würde gerne mal was wissen wollen, bevor Sie zur Politik gekommen sind, also quasi vor Ihren vielfältigen Aufgaben. Was hat denn Ihr Weltbild geprägt und warum ist dann die CSU Ihre politische Heimat geworden?
Also für mich gibt's eigentlich gar kein Leben vor der Politik, an das ich mich erinnern kann. Ich bin schon mit 16 Jahren in die Junge Union eingetreten, hab damals eine Schülerunion gegründet. Das war damals ganz neu. Ich war immer sehr politisch, weil ich auch aus einer Familie kam, in der so die unterschiedlichen Milieus zusammengetroffen sind. Meine Mutter aus einer klassischen sozialdemokratisch, teilweise kommunistischen Arbeiterfamilie und mein Vater so aus dem von einem kleinen Bauernhof, 3 Kühe, 2 Ziegen, sehr stark im CVJM, religiös, kirchlich unterwegs, und diese beiden Milieus sind aufeinander getroffen und ich bin zur bürgerlichen Seite gekommen mit großer Überzeugung und war schon mit 15, 16 politisch. Ich kann mich schon an den Regierungswechsel damals von der Großen Koalition zu Willy Brandt erinnern. Mhm. Ich hatte einen Onkel, Cousin meiner Mutter, der es geschafft hat, als Kriegsversehrter, also er hatte nur noch ein Bein, kam aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Unternehmen aufzubauen mit 350 Beschäftigten. Mhm. Der hat mir damals gesagt, Bub, seit die Sozis regieren, kann ich nur noch mit Schlaftabletten schlafen. Das hat auch so ein bisschen das geprägt, was mein politisches Engagement ausgemacht hat. Ich war immer begeistert von mittelständischen Unternehmern, von Leuten, die etwas unternehmen, die aus kleinsten Verhältnissen Unternehmen aufbauen, Arbeitsplätze schaffen, innovativ sind. Und das ist eigentlich auch so mein Hauptarbeitsfeld in all den 40 Jahren gewesen, Mittelstandspolitik.
Ich habe es ja eingangs schon skizziert, es sind ja wirklich ganz spannende, unterschiedlichste Aufgaben, die Sie erfüllt haben. Da würde ich doch gern wissen wollen, was für Sie denn die herausforderndste Aufgabe war von allen Ihren Ämtern. Was hat Ihnen vielleicht am besten gefallen?
Also die größte Herausforderung war natürlich das Innenministerium. Ein Haus, wenn man das wirklich unter Kontrolle haben will, mit 18 Oberbehörden damals, dann muss man wirklich Tag und Nacht arbeiten. Und das habe ich in dieser Zeit auch gemacht. Also selbst am Sonntag nach dem Frühstück bis zum Abendessen Aktenberge abgearbeitet. Das war eine große Herausforderung, aber meine große Leidenschaft war natürlich leider viel zu kurz das Landwirtschaftsministerium, weil da kam eigentlich alles das zusammen, was mich auch emotional bewegt. Also Mittelstand, Natur, Umwelt, ländlicher Raum, ja, Strukturen, die noch in Ordnung sind, gesellschaftliche Stabilität. Das hat das Landwirtschaftsministerium ausgemacht. Aber wie gesagt, leider nur 2 Monate und dann nicht mehr.
Schade. Was würden Sie denn sagen, was definieren Sie als das Wesen der Politik?
Also ich glaube, das Wesen der Politik ist, ständig, täglich Konflikte lösen zu müssen. Es gibt also, Politik besteht im Grunde aus diesem Aufeinandertreffen unterschiedlicher Interessenbereiche und Gruppierungen. Nicht die einen, die möglichst viel haben wollen, die anderen, die möglichst wenig zahlen wollen, ja, ob das Beitragszahler oder Steuerzahler oder Subventionsempfänger sind. Und mit diesen permanenten Konflikten, die in einer Gesellschaft vorkommen, muss man umgehen, muss versuchen, sie irgendwie zu einem stabilen Gleichgewicht zu bringen. Und das ist das Wesen der Politik. Mhm.
Herr Friedrich, Ihre Kollegen oder auch Kolleginnen im Präsidium sind ja für die SPD. Dagmar Ziegler, welche dann für den Herrn Thomas Oppermann, der leider im Oktober 2020 verstorben ist, nachgerückt ist, für die FDP Wolfgang Kubicki, für die Linke Petra Pau und für Bündnis 90 die Grünen Claudia Roth. Wie läuft denn die überparteiliche Zusammenarbeit?
Also ich glaube, das ist fast an Kollegialität nicht mehr zu steigern. Wir haben ein optimales Verhältnis. Wir sehen alle, dass wir gemeinsam gewählt sind in diese Aufgabe, dass das Parlament und die Abläufe im Parlament zu moderieren, mitzugestalten. Und wir fühlen uns als Kolleginnen und Kollegen, die sich auch gegenseitig helfen, wenn es mal schwierig wird.
Und welchen Kollegen oder welche Kollegin schätzen Sie am meisten, wenn ich mal neugierig fragen darf?
Naja, das meiste habe ich natürlich mit Wolfgang Kubicki zu tun. Das liegt auch natürlich daran, weil wir, glaube ich, politisch sehr nahe sind. Aber die Claudia Roth kommt aus Bayern und irgendwie waren wir schon zusammen im Untersuchungsausschuss vor 20 Jahren. Also wir kennen uns, glaube ich, am allerlängsten.
Mhm. Einen Kandidaten oder eine Kandidatin der FDP, der AfD gibt es bis jetzt ja noch nicht. Warum denn eigentlich?
Ja, also der AfD steht nach unserer Geschäftsordnung ja zwar ein Vizepräsident zu, aber jeder Vizepräsident muss auch gewählt werden, heißt, er muss die erforderliche Mehrheit von Minimum 355 Stimmen haben. Und es hat bisher kein Kandidat, den die AfD vorgeschlagen hat, geschafft. Ob sich das nochmal ändern wird in den letzten 4 Monaten, das weiß ich nicht, glaube ich fast nicht.
Und ist denn die Zahl der Stellvertreter oder Stellvertreterinnen irgendwie gesetzlich vorgeschrieben?
Nein, also schauen Sie, alles, was wir im Plenum an Abläufen haben und dann an Vorschriften, in Anführungszeichen, machen wir selber. Wir erlassen eine Geschäftsordnung zu Beginn der Wahlperiode, Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. In dieser Geschäftsordnung wird auch festgelegt, zum Beispiel, wie viele Vizepräsidenten es gibt. Ich kann mich erinnern an die 90er Jahre in Bonn, da gab es 2 Vizepräsidenten der SPD, 2 Vizepräsidenten von CDU und CSU. Und FDP und Grüne hatten nichts, ja. Das stand so in der Geschäftsordnung. Dann hat man irgendwann mal gesagt, naja, komm, die CDU tritt einen an die FDP ab und die SPD hat dann gesagt, ja gut, dann müssen wir an die Grünen einen abtreten. Und dann kamen die Linken dazu. Dann kam man irgendwann mal auf die Idee zu sagen, naja, dann schreibt man halt rein, jede Fraktion darf. Und dann kam die AfD. Und auch die AfD hat grundsätzlich nach der Geschäftsordnung des Bundestages einen Anspruch auf einen Vizepräsidenten. Aber wie jeder muss auch der die Mehrheit haben und das hat noch keiner geschafft.
Und wie gelingt denn die Zusammenarbeit mit Dr. Wolfgang Schäuble? Wie ist er denn so?
Ja gut, Wolfgang Schäuble ist natürlich ein erfahrener Kämpfer im politischen Geschäft. Ich glaube, dass er die Dinge, die er machen will, die Dinge, die er erledigen will als Präsident, souverän meistert. Und dass er auch nicht das Gefühl hat, dass er uns jetzt jeden Tag dazu braucht. Aber mein Verhältnis mit ihm ist natürlich klar, wenn man aus derselben Partei fast kommt, ist natürlich besonders gut.
Das freut mich zu hören. Herr Friedrich, welche Aufgaben kommen denn jetzt dem Präsidium so ganz genau zu? Wie muss man sich das vorstellen?
Also zunächst muss man sich vorstellen, dass der Bundestagspräsident ja Chef einer sehr, sehr großen Verwaltung ist. Die Bundestagsverwaltung besteht aus über 3000 Menschen, ich glaube derzeit 3150. Das heißt also, eine solche Verwaltung mit all ihren Problemen, Herausforderungen, Aufgaben zu steuern, ist natürlich eine wichtige Aufgabe. Und auch da gehen wir sozusagen den Präsidenten zur Hand und versuchen ihm bestimmte Verantwortungsbereiche nicht abzunehmen, aber vorzubereiten. Die unterschiedlichen Bereiche sind aufgeteilt in verschiedene Kommissionen und gibt da, was weiß ich, die IT-Kommission und die Baukommission und die innere Kommission. Jeder Vizepräsident übernimmt einen Vorsitz und hat so ein bisschen einen Teilbereich dieser Verwaltung, die er beobachtet für den Präsidenten und für den Ältestenrat. Das Präsidium hat, wie gesagt, Verantwortung für diese über 3000 Beamten oder Angestellten und Beamten in der Verwaltung, aber natürlich auch für das Verhältnis zwischen der Institution Bundestag und dem einzelnen Abgeordneten, Rechtsstellung der Abgeordneten, Mitarbeiter der Abgeordneten. Und schließlich, und das kennt man aus dem Fernsehen, Sie haben es am Anfang gesagt, leiten wir natürlich die Sitzung. Nicht nur Wolfgang Schäuble 15 Stunden am Tag, sondern wir wechseln uns ab, alle zwei Stunden ein anderer Vizepräsident. Und
dann immer durch, ne?
Immer durch, ja gut, es richtet sich natürlich nach dem persönlichen Terminkalender auch. Ja, wir legen das von Woche zu Woche neu fest, wann wer kommt. Der Präsident fängt immer an dann wird er abgelöst von einem Vizepräsidenten und die Sitzungen dauern. Also heute sind wir, glaube ich, bei früh um 3 oder 4. Müssen wir mal schauen, ob sich das noch ein bisschen verkürzen lässt. Aber also so im Schnitt macht jeder 3-4 Mal pro Woche einen solchen Term von 2 Stunden.
Und Sie haben es ja gerade schon erwähnt, dass alle Mitglieder des Präsidiums auch im sogenannten Ältestenrat aktiv sind. Was ist denn das genau für ein Gremium?
Ja, der Ältestenrat ist im Grunde ein Koordinierungsgremium der einzelnen Fraktionen. Ich meine, Herr des ganzen Parlaments sind im Grunde die Fraktionen, so kann man sagen. Sie bestimmen, welche Themen besprochen werden, wann welches Thema auf die Tagesordnung kommt, wann und wie über Dinge abgestimmt wird. All diese Fragen, auch wie viele Sitzungswochen es überhaupt gibt beispielsweise, wann Ausschüsse eingeschaltet werden und wann nicht. All diese Fragen werden von einem Koordinierungsgremium, dem Ältestenrat, geklärt. Mhm. Also auch wer wie viel Redezeit hat beispielsweise. Man ist natürlich darauf angewiesen, so war das jedenfalls bisher immer, dass diese Mitglieder des Ältestenrats auch kollegial und über alle Parteigrenzen hinweg diese Funktionsfähigkeit des Apparats auch sicherstellen.
Aber der Ältestenrat legt jetzt nicht fest, wer von Ihnen im Präsidium quasi die letzte Schicht übernimmt in der Sitzungszeit.
Nein. Also das Präsidium legt für sich selber schon die Dinge fest, aber der Ältestenrat hat also ja die Dinge, die sozusagen originär Fraktionsangelegenheiten sind. Also welche aktuelle Stunde wird beantragt, das machen die PGFs untereinander aus. Wird über ein Thema 60 Minuten debattiert oder nur 30 Minuten, das machen die parlamentarischen Geschäftsführer aus. Also die haben ständig Kontakt und wenn es irgendwelche Themen gibt, die sozusagen übergeordnet beraten werden müssen oder man sich nicht einigen kann, dann muss der Ältestenrat sich damit befassen.
Und Herr Friedrich, ich bin jetzt noch mal ganz neugierig im Präsidium, wenn Sie sich dann die Zeiten festlegen, wer wann dran ist. Gibt es da so Kollegen oder Kolleginnen, die die Nachtschicht dann immer übernehmen müssen? Gibt es dann immer einen oder ist es wirklich, dass man sich immer abwechselt? Also mögen Sie eher gerne in den Abendstunden, weil es etwas ruhiger ist, oder sind Sie eher so der Frühaufsteher?
Also ich bin natürlich ein typischer Nachtmensch, ja. Also mir macht es überhaupt nichts aus, die Schicht von 1 Uhr bis 3 Uhr zu nehmen, mhm. Oder von 23 bis 1 Uhr. Aber es ist so, dass wir das von Woche zu Woche festlegen, rotierendes System, also immer ein anderer ist der Erste und darf sich's aussuchen. Und ich suche mir eigentlich meistens die Abendstunden, weil da versäume ich weiter nichts, ja. Und also ich bin, wie gesagt, ich bin Nachtmensch, mir macht es auch nichts aus, da nachts zwischen 1 und 3 im Bundestag zu sitzen.
Konnten Sie schon mal beobachten, ob ein Kollege eingeschlafen ist?
Nein, also wenn jemand in den Bundestag kommt, weil ihn ein Thema interessiert oder weil er eine Rede halten muss, dann ist der Adrenalinspiegel so hoch, dass man nicht einschläft.
Ja. Können denn die Präsidiumsmitglieder durch einen Bundestagsbeschluss auch abberufen werden?
Nein, das ist nicht vorgesehen. Also es ist vorgesehen, wie die Vizepräsidenten gewählt werden. Wie gesagt, diese 355, also die absolute Mehrheit der Abgeordneten müssen sie erreichen. Aber eine Abwahl ist nicht vorgesehen.
Das macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Bei unbequemen Entscheidungen, dann können sie dann dadurch ja leicht unter Druck geraten. Das wäre ja dann kontraproduktiv.
Also wie gesagt, ein solcher Fall ist noch nicht vorgekommen. Und es gibt ja auch diese Geschäftsordnungsfragen sind natürlich sehr dynamisch. Mhm. Wir hatten ja diesmal das erste Mal einen Fall, dass ein Ausschussvorsitzender abberufen wurde.
Der Brandner, ne?
Das ist im Grunde, Herr Brandner, auch das ist im Grunde gar nicht vorgesehen gewesen, aber es war im Grunde auch aufgrund der Gesamtsituation praktisch gar nicht anders möglich. Und dann hat man diese Möglichkeit eben gefunden, zu sagen, also das geht nicht mit ihm, und hat ihn dann abberufen. Aber wie gesagt, normalerweise werden alle in die Ämter gewählt und haben dann für 4 Jahre oder je nachdem, wie lange die Wahlperiode dauert, dann auch diese Funktion inne.
Mhm. Sie haben ja schon die Geschäftsordnung des Bundestages erwähnt, und die hat ja enthält ein Instrumentarium an Ordnungsmaßnahmen, wenn die Ordnung verletzt ist oder wenn die Würde des Hauses quasi wiederhergestellt werden soll. Können Sie uns da mal erzählen, welche Möglichkeiten gibt es da so? Welche Ordnungsmaßnahmen stehen Ihnen zur Verfügung?
Also zunächst mal hat der Präsident, der amtierende Präsident, kann also auch der Vizepräsident sein, hat im Grunde alle Möglichkeiten, in der Sitzung einzugreifen. Natürlich entlang der Geschäftsordnung. Ich sage mal, das Niederschwelligste ist eine Rüge, zu sagen, also Herr Kollege, das ist hier keine parlamentarische Ausdrucksweise. Das ist also eine sehr niederschwellige Ermahnung. Dann geht es weiter, also hin zu die Kollegen zur Sache zu rufen, zu sagen, also jetzt reden Sie hier mal zu dem Thema und nicht irgendwelchen abseitigen Unfug. Auch das ist nicht angreifbar. Und dann wird's formal. Also die nächste Stufe ist dann der Ordnungsruf. Das ist ein formale, auch gerichtlich oder auch vom Ältestenrat und dann vom Plenum und im Zweifel auch vom Gericht überprüfbare Angelegenheit, wird auch hin und wieder gemacht, weil man sagt, ich berufe mich auf meine Meinungsfreiheit, ich darf das hier sagen im Bundestag. Und dann gibt es auch schon mal Fälle, wo Ordnungsrufe dann hinterher wieder einvernehmlich zurückgenommen werden. Und dann gibt es natürlich ganz gravierende Fälle. Also dass man den Kollegen aus der Sitzung ausschließt, dass man dem Kollegen ein Ordnungsgeld auferlegt. Das ist alles schon passiert.
Wie hoch kann denn das sein?
Also ich denke, wir sind in der zweiten Stufe bei 2.000 Euro. Ich denke, 1.000 ist die erste Stufe und 2.000 ist die zweite Stufe. Mhm. Also das ist schon empfindlich. Ja. Mhm. Und also das sind Dinge, die aber natürlich selten vorkommen. Vor allem der Ausschluss aus der Sitzung ist natürlich deswegen sehr, sehr gravierend, weil da ja eingegriffen wird in die Rechte des Abgeordneten, sich an den Diskussionen im Parlament, dafür ist er gewählt, zu beteiligen. Also da kommt man schon sehr nahe auch an die verfassungsrechtliche Grenze, wo es dann auch verfassungsrechtlich überprüfbar wird.
Und was ist das schärfste Schwert, was Sie ziehen mussten, um die parlamentarische Ordnung wiederherzustellen?
Also ich komme ja noch aus einer Zeit, wo im Parlament noch es deftig zuging und man am Schluss gesagt hat, na ja, aber irgendwie haben wir zwar jetzt richtig zugelangt, aber wir verstehen uns als Kollegen und gehen auch menschlich ordentlich miteinander um. Und ich versuche auch immer, das auch auszustrahlen, dass es am Ende ja, wir ja alle Kollegen sind, die gemeinsam nur das Beste für das Land erreichen wollen, bei unterschiedlichen Auffassungen. Und deswegen ist also meine Lieblingsmaßnahme eigentlich die Rüge, zu sagen, also jetzt ist aber mal halblang, ja. Aber ich habe auch schon mal einen Ordnungsruf erteilt. Ja, schärfer war das Schwert noch nicht.
Okay, Stichwort Redezeit. Wollte vielleicht mal ein Kollege oder eine Kollegin partout nicht aufhören zu reden? Wie gehen Sie denn damit um und empfinden Sie den Ton vielleicht im Plenarsaal etwas rauer als früher?
Also zunächst mal, es ist so, das mit der Redezeit, das ist ja auch sehr umstritten und wir versuchen natürlich auch als Präsidenten, als amtierende Präsidenten eine einheitliche Regelung zu finden. Aber ich muss ehrlich sagen, ich tue mir immer ein bisschen schwer, einem Kollegen das Mikrofon abzuschalten, was man machen kann, ja, zu sagen, jetzt ist aber Schluss, Sie haben jetzt hier eine Minute überzogen oder zwei, weil das natürlich auch nicht geht. Aber also ich denke, das Parlament lebt ja auch von einer gewissen Lebhaftigkeit und von der Rede, sich auszutauschen. Und wenn dann jemand sozusagen voller Inbrunst über seine vielleicht nicht vorbereitete Rede, sondern freie Rede dann überzieht, dann bin ich doch relativ großzügig. Und deswegen kommt es also bei mir selten vor, dass ich also sozusagen ärgerlich werde. Ja. Aber wie gesagt, theoretisch ist es möglich, dass man das Mikrofon abstellt oder aber, und das ist auch sehr wirksam, dass man sagt, so, Sie haben jetzt 2 Minuten überzogen, wir ziehen jetzt dem nächsten Redner Ihrer Fraktion 2 Minuten ab. Das führt dazu, dass man natürlich innerhalb der eigenen Fraktion unter gewaltigen Rechtfertigungsdruck kommt. Ja, und dann der Kollege sagt, also sag mal, du hast da so lang gelabert und dann haben sie mir die Zeit abgezogen. Also es gibt da schon Möglichkeiten, die Ordnung herzustellen. Wie gesagt, ich bin relativ großzügig, aber es darf natürlich nicht übertrieben werden, sonst können wir unsere Debattenzeiten überhaupt nicht einhalten.
Und finden Sie den Ton etwas rauer als früher?
Also er ist nicht etwas rauer, sondern er ist für meinen Geschmack ein wirklicher qualitativer Abstieg zu früher. Wie gesagt, früher ging es deftig zu, ja, also berühmt sind die Redeschlachten von Wehner und Strauß. Aber man hat sich immer noch geschätzt und respektiert und als Kollegen auch menschlich, wie gesagt, respektiert. Heute ist das über weite Teile einer Feindseligkeit bis hin, so verspüre ich das, sogar zu einer Verachtung. Hat sich das gewandelt und das finde ich sehr, sehr bedauerlich, weil, wie gesagt, gerade wenn man wie ich aus einer Zeit kommt, in der die Fronten sehr stark aufeinandergeprallt ist, in der man nächtelang durchdiskutiert hat. Ich kann mich erinnern mit meinen kommunistischen Freunden, was habe ich mit denen diskutiert. Aber man hat sich immer irgendwie respektiert. Und jetzt zu sehen, dass also diese unüberwindbare Kluft zwischen politischen Positionen entsteht, wo es sogar menschlich dann unter der Gürtellinie zugeht. Das finde ich sehr, sehr schade und das gefällt mir überhaupt nicht.
Bin ich ganz Ihrer Meinung. Herr Friedrich, gibt es vielleicht spontan eine Anekdote, während Sie die Sitzung geleitet haben, die Ihnen da einfällt, der Sie uns teilhaben lassen könnten?
Also in der Nacht sind die Sitzungen nicht so, dass es da viele Anekdoten gibt. Nein, Anekdoten. Das einzige Lustige, was mir passiert ist, war, dass der Kollege Alois Karl, als ich gesagt habe, Kollege, kommen Sie zum Ende, sagt der Präsident, das sind ja noch 47 Sekunden. Dann sage ich, ja, aber 47 Sekunden minus. Also wenn es mehr wird, dann ist es eigentlich immer weniger. Na gut, das hat er erst nicht glauben wollen. Und hat dann also zum Spaß der ganzen Kollegen dann irgendwann mal eingesehen, dass er jetzt aufhören muss. Es gibt überhaupt sehr, sehr witzige Kollegen, die man dann auch in solchen Situationen dann spätabend so kennenlernt, ja, und ihnen das vielleicht gar nicht so zugetraut hat, aus allen Fraktionen. Aber ich finde, dass auch das ganze Thema Humor nicht mehr so stark im Parlament eine Rolle spielt, wie das vielleicht in früheren Jahrzehnten war.
Das ist eigentlich schade. Meine Oma eigentlich sagt schon immer, Humor ist der Schwimmgürtel des Lebens.
Absolut. Ne? Ja.
Wie wird man eigentlich Vizepräsident im Bundestag?
Naja, also wenn man die Regelung hat, wie wir sie jetzt haben, dass jede Fraktion einen bestimmen darf, dann muss halt die Fraktion intern sich einen aussuchen. Bei CDU und CSU ist es so, dass wenn wir einen Vizepräsidenten bekommen, also Wolfgang Schäuble ist der Präsident von der CDU, dann ist es ungeschriebenes Gesetz, dass dann die CSU den Vizepräsidenten bekommt. Und dann wählt eben die Landesgruppe ihren Kandidaten.
Und als neutraler, sage ich jetzt mal parteiübergreifend, Vizepräsident kann man aber trotzdem noch am Rednerpult stehen und eine leidenschaftliche Rede halten.
Kann man, ja. Vor allem in den kleineren Fraktionen ist es natürlich so, dass die Vizepräsidenten auch in ein, zwei Ausschüssen sind und dort auch Berichterstattungen haben und Reden halten müssen. Ich glaube, Frau Pau ist im Innenausschuss zum Beispiel. Und natürlich, man ist außerhalb dieser Funktion des Vizepräsidenten natürlich ganz normal Parlamentarier mit allen Rechten, Pflichten und mit allen leidenschaftlichen auch Reden, die man im Parlament und außerhalb des Parlaments hält.
Bei der Leidenschaft knüpfe ich doch gleich mal an. Was liegt Ihnen denn politisch ganz besonders am Herzen?
Also mein Thema ist, da komme ich immer wieder darauf zurück, das Thema Mittelstand. Ich finde, dass wir in Deutschland eine Unternehmerkultur haben, eine Unternehmerkultur, die es eigentlich weltweit nicht mehr gibt, ja, dass also Leute aus kleinsten Anfängungen ihr Unternehmen aufbauen. Das ist also etwas, was es weltweit so nicht gibt. Viele Länder sind geprägt von Großkonzernen. Nehmen Sie Frankreich, geprägt von Staatsunternehmen, zum Teil privatisiert von Konzernen. Amerika, multinationale Konzerne. Aber dieses mittelständische Unternehmertum, das wirklich auch die Wirtschaftskraft unseres Landes ausmacht, auch international sehr erfolgreich, das ist etwas, was mir wirklich ganz, ganz wichtig ist. Und ich sehe, dass es in der Diskussion der letzten, ich sag mal, 10 Jahre, in der es wirtschaftlich gut gelaufen ist in Deutschland, immer weniger eine Rolle gespielt hat, wie es denn diesen Unternehmern geht. Und das Ergebnis ist, dass heute viele Unternehmen keinen Nachfolger mehr finden, dass es kaum noch jemanden gibt, außer im IT-Bereich, der noch aus dem Nichts ein Unternehmen gründet, vielleicht im Handwerk noch, weil es da eine sehr gute Ausbildung gibt. Und ich finde, wir müssen da wieder viel mehr machen, um den einzelnen, vor allem jungen Leuten, Freiräume zu bieten, dass sie wieder diesen unternehmerischen Mut fassen, etwas zu machen. Das ist für mich ein wichtiges Thema. Wenn wir das verlieren, diese Unternehmenskultur und der Unternehmerkultur, das wäre ein sehr schwerer Verlust.
Mhm. Herr Friedrich, was kommt denn nach Ihrem Amt als Bundestagsvizepräsident? Haben Sie da schon Pläne? Wollen Sie es nochmal werden?
Also, zunächst mal muss man sagen, ich habe das Einzige, was ich immer unbedingt werden wollte, ist Abgeordneter. Hat geklappt. Und alles, was danach kam, das kam halt so. Ja, das war so die Situation des Augenblicks. Das hat man nicht angestrebt oder geplant. Und man muss immer den nächsten Schritt gehen. Ja? In 4 Monaten ist Bundestagswahl. Das bedeutet, kein Mensch, der da sitzt im Plenum, kann schon mit 100%iger Sicherheit sagen, dass er auf jeden Fall wieder dabei ist. Sondern dann spricht erstmal der Wähler. Und für mich ist jetzt das Allerwichtigste, ich bin jetzt im Wahlkreis nominiert, und für mich ist jetzt das Allerwichtigste, in den nächsten 4 Monaten diesen Wahlkampf zu machen. Und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis ausgeht. Und dann ergibt sich irgendwas. Ja. Und wenn es wieder Vizepräsident ist, wäre das natürlich eine gute Möglichkeit.
Da haben wir ein Auge drauf. Wir befinden uns ja nun in einem Modus der Dauerkrise, kann man sagen. Hinzu kommt dann noch Hass und Hetze bestimmter Gruppen in den sozialen Medien. Was würden Sie sagen, wie schafft man es für ein quasi ermüdetes Publikum wieder Begeisterung für die Sache der Demokratie zu wecken?
Also erstmal glaube ich nicht, dass wir in einer Dauerkrise leben, sondern wir leben immer, das ist zu allen Zeiten so, mit Herausforderungen, die natürlich umso vielfältiger werden, je globaler die Welt sich entwickelt. Ja, also es ist heute, früher wäre ein Ausbruch eines Virus in China eine regionale Angelegenheit gewesen. Heute ist es eine Pandemie weltweit. Das sind eben die Auswirkungen der Globalisierung. Früher ist ein bewaffneter Konflikt, aus dem hätte man Wochen später vielleicht irgendwie im Radio oder Zeitung was entnommen. Heute ist er sozusagen am Abend Bestandteil des Gesprächs am Abendbrottisch, weil es im Fernsehen zu sehen ist. Also wir haben jetzt keine Dauerkrise, aber wir haben immer wieder Herausforderungen natürlich und wir haben das Problem, dass wir durch diese Informationsflut und diese Vielfalt an Herausforderungen vielfach die großen Linien, um die es geht, nicht mehr wahrnehmen. Und ich glaube, dass es heute so ist. Wir haben diese großen Auseinandersetzungen, wie sie vor 50 Jahren waren. Ja? Wollen wir mehr Staat, mehr Sozialismus oder wollen wir mehr Freiheit, Eigenverantwortung, aber auch Risiko für den Einzelnen? Diese großen Linien, die früher erkennbar waren, die gibt's heute nach wie vor. Nur sie sind nicht mehr so offensichtlich. Und ich glaube, dass man das wieder stärker herausarbeiten muss.
Jetzt sind wir leider schon am Ende unseres Interviews angekommen, Herr Friedrich, schade eigentlich, aber es hat sich bei uns so eingebürgert, dass wir immer auch noch Fragen zum Wahlkreis stellen. Das ist ja Hof, um ein paar Ideen zu sammeln, falls wir mal eine schöne Bayern-Tour unternehmen mit der Hans-Seidel-Stiftung.
Ja.
Und für was ist denn Ihr Wahlkreis so bekannt?
Also eine schöne Bayern-Tour führt auf jeden Fall keinesfalls am Wahlkreis Hof vorbei, weil also das Fichtelgebirge und der Frankenwald sind eigentlich auch vom ganzen Landschaftlichen nicht kaum zu toppen. Das Besondere an diesem Wahlkreis ist, dass es eigentlich eine sehr alte Industriegegend ist. Porzellanindustrie, Textilindustrie, Schuhindustrie. Die Industriedichte bezogen auf die Einwohner ist, glaube ich, einer der höchsten in ganz Westeuropa. Und es gibt heute, nach dem Wegbrechen der Monostrukturen, die dort sich entwickelt haben, heute eine große Vielfalt mittelständischer, leistungsfähiger mittelständischer Unternehmen. Und ich glaube, diese Kombination aus Chancen, sagen wir mal Karrierechancen in so einem Unternehmen auf der einen Seite und dem Leben in einer unglaublichen, wie soll ich sagen, menschlichen, auch gesellschaftlich stabilen Umgebung, wie es das Fichtelgebirge oder Frankenwald sind, mit allen Freizeitmöglichkeiten, die man sich vorstellen kann, das ist etwas, was ganz besonders ist. Allerdings muss man sagen, dass inzwischen sehr viele Großstädter das entdeckt haben. Also in den Dörfern des Fichtelgebirges und des Frankenwaldes sind alle Häuser inzwischen aufgekauft von Münchnern, von Berlinern, von Frankfurtern, die ihre 2,5-Zimmer-Wohnung tauschen gegen ein schickes Einfamilienhaus. Und ich fürchte, dass also die Preise auch dort bald steigen werden. Aber ja, berühmt, glaube ich, so über die Grenzen hinweg ist vor allem natürlich die Porzellanindustrie, Philipp Rosenthal, also Rosenthal Porzellan, Hutschenreuther, die ganzen großen Marken kommen aus dieser Region. Und dort hat sich, wie gesagt, aus diesen Monostrukturen herausgebildet, natürlich in ganz unterschiedliche Bereiche. Wenn Sie Textilindustrie haben, alles Mögliche produzieren, das ist inzwischen abgewandert in die Türkei oder nach China. Was geblieben ist, sind die Textilmaschinenunternehmen. ja, ist der vor- und nachgelagerte Bereich. In der keramischen Industrie ist sehr viel in den Kunststoffbereich gewandert, also sehr erfolgreiche Unternehmen, die mit Kunststoff, also Handyhüllen und was immer es gibt, arbeiten, sind dort entstanden. Und die Automobilzulieferindustrie ist sehr, sehr stark. Also das ist eine Industrie oder ist eine Gegend, die auch von den Arbeitsplätzen her sehr viel zu bieten hat.
Was ist denn das Porzellanikon?
Das Porzellanikon ist ein, ja, man könnte sagen Porzellanmuseum. Man hat eine alte Porzellanfabrik noch mit einem richtigen großen Brennofen ausgebaut. Das hat sehr, sehr viele Jahre in Anspruch genommen, sehr, sehr viel Geld gekostet. Und man kann in diesem Porzellanikon die Kulturgeschichte des Porzellans im Grunde sehr schön verfolgen. Vor allem muss man wissen, dass Philipp Rosenthal, einer der bekannten Unternehmer dort aus der Region, alle berühmten Künstler Europas irgendwie nach Selb geschleppt hat und mit ihnen irgendwelche Serien seiner Porzellan, man muss fast sagen Manufaktur gemacht haben. Die Porzellanmaler von Selb sind also ja international berühmt geworden, weil sie wirklich genial sind und sind natürlich jetzt immer weniger. Und das Porzellanikon spiegelt das alles wider. Und ich kann nur jedem empfehlen, der mal an der A93 Richtung Süden fährt, einfach in Selb runterzufahren von der Autobahn und ins Porzellanikon zu gehen. Es lohnt sich wirklich.
Weil das möchte ich nämlich gern besuchen. Ich habe nämlich da mich belesen, nicht nur Tassen und Teller, wo man jetzt als erstes denkt, ja auch Hüften aus Porzellan.
Inzwischen hat man nicht nur Tassen und Teller, Geschirr, sondern natürlich auch technische Keramik. Mhm. Also es gibt in Marktredwitz ein großes Unternehmen, das tatsächlich aus Porzellan diese Hüftkugeln baut. Es gibt technische Keramik in vielen Varianten, beispielsweise in Wunsiedel ein Unternehmen, das die großen Isolatoren von Umspannwerken brennt. Ja, ich weiß nicht, ob Sie schon sich mein Umspannwerk mal angeschaut hat, wenn Sie vorbeifahren, sind so große braune Isolatoren. Und die werden dort hergestellt, alles Hightech. Also inzwischen hat sich, man muss überlegen, in so einer Industriegeschichte diversifizieren sich die Dinge. Inzwischen unsere Automobilzulieferer sind schon alle auf dem Weg Richtung Medizintechnik. Die bauen also jetzt nicht nur Schläuche für die Heizung im Auto, sondern die bauen schon Schläuche für Infusionen oder für irgendwas. Also die Innovationskraft dieser mittelständischen Unternehmen ist sensationell.
Herr Friedrich, ich würde vielleicht jetzt noch mal ganz kurz in ein paar Gedankengängen unser Gespräch zusammenfassen wollen. Also zusammen mit dem Bundestagspräsidenten bilden die Stellvertreter und Stellvertreterinnen das Präsidium und sind eben alle auch zugleich Mitglieder des Ältestenrats, was kein Gremium der Stammesältesten ist. Die Zahl der Stellvertreter ist nicht vorgeschrieben. Sie sind auch wie der Bundestagspräsident für die Dauer der Wahlperiode gewählt und können nicht abberufen werden. Und das Präsidium berät in allen wichtigen Angelegenheiten, die die Leitung des Hauses betreffen. Also das heißt, sie wirken unter anderem an Personalangelegenheiten der Beamten der Bundestagsverwaltung mit oder beim Abschluss eben wichtiger Verträge. Sie sind für die Außendarstellung des Bundestages wichtig und empfangen natürlich auch ausländische Delegationen. Kurz, das Bundestagspräsidium ist das zentrale Lenkungs- und Leitungsgremium des Deutschen Bundestages. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Friedrich, für das Gespräch. Es war mir eine große Freude.
Das liegt ganz bei mir.
Danke. Für Sie geht es ja jetzt auch noch ins Plenum, haben Sie am Anfang gesagt. Was wird Sie denn so erwarten?
Ja, also ich habe jetzt, die Tagesordnung ist heute sehr dynamisch, wie die Geschäftsführer gerade geschrieben haben, weil doch einige Reden zu Protokoll gehen.
Ja.
Aber ich habe jetzt heute nochmal Plenum von 19 bis 21 Uhr und dann von 23 Uhr bis 1 Uhr. Und da ist noch einiges an Themen drauf, von elektronischen Identitätsnachweis bis zum Strafregisterinformationssystemgesetz bis zum Steuerbeamtenausbildungsgesetz, mautrechtliche Vorschriften, Treibhausminderungsquote, Produktsicherheitsgesetz, was immer man sich vorstellen kann.
Nicht schlecht. Wie hat euch denn die heutige Folge gefallen? Schreibt uns doch gern wie gewohnt an berlin@hss.de oder hinterlasst uns gern einen Kommentar bei Instagram. Dort findet ihr uns über @hssberlin. Übrigens gibt es auch eine Neuigkeit. Es wird jetzt immer 2 Folgen Blackbox Berlin pro Monat für euch geben. Noch mehr Einblicke, weiterhin kompetente und interessante Gäste aus politischen Fachbereichen und auch mehr Informationen auf Instagram. Bleibt gespannt, ich bin es auch. Macht's gut und bleibt mir schön gesund. Eure Janine.